Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit einer neuen Ausgabe vor der Kadernominierung, vor der Champions-League-Auslosung und trotzdem, Ossi, mit ganz viel Inhalt auf der Karte.
Ich hoffe es zumindest. Wir reden überraschenderweise über die Scheichs, unsere Freunde, über den kleinen, reichen, armen Scheich, über den sehr, sehr reichen Scheich und alle mittleren Scheichs. Und wir reden vor allen Dingen über die Favoriten in der Königsklasse. Von Paris bis Manchester, von München bis Mailand und natürlich ganz nebenbei auch über unseren angepeilten Grillabend und eine Dose Mitleid für Wolf und Effe.
Herrlich. Herrlich. Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Hallo und herzlich willkommen. Servus miteinander. Grüezi und einen schönen Gruß nach Kölle. Wolf.
Hi, na?
Hello.
Hello. Das ist völlig falsch. Das ist völlig falsch.
Nein, was machst du in der Stadt des Lukas Podolski?
Naja, ich zeichne hier gerade eine Fernsehshow auf. Und habe gerade
so eben meine. Das ist ungewöhnlich, das machst du selten.
Ja, sowas mache ich, solche Sachen, so Fernsehgeschichten mache ich ganz selten. Naja, ich war ja gestern in Bremen, also gestern im Sinne von Mittwoch, beim Pokalklassiker BSV gegen FC Bayern München, beim 0:12. Und bin dann nachts geschattelt worden von Bremen nach Köln, habe mein müdes Haupt hier für 4 Stunden gebettet und bin seit heute Morgen, ja, würde sagen 8:30, 8:45 bin ich hier auf dem MMC Studios Gelände.
Kennst du noch dieses Geräusch?
Was ist das denn für ein Geräusch?
Das haben wir früher in der Schule mal gesagt, wenn irgendwer gejammert hat, weil es mal eine Dose Mitleid.
Nein, das ist alles gut.
Aber da musst du natürlich uns schon ein bisschen nochmal abholen, weil das sind ja durchaus 3 legendäre Auftritte hintereinander. Also der erste in Bremen. Wann hast du das letzte Mal ein 0:12?
Ich ja noch nie. Ein zweistelliges Ergebnis hatte ich tatsächlich noch nie. Und es war dann so, dass mir die Jungs vom Bremer SV von 1906, schöne Grüße, tatsächlich leid getan haben auch irgendwann. Weil für die war es natürlich das Spiel des Lebens. Und dann aber mit 0:12 auszuscheiden, war dann, glaube ich, doch dem einen oder anderen zu hoch. Also da gehst du dann eher mit dem Gefühl raus, vielleicht wäre so ein Gegner wie Darmstadt 98 oder TSV Havelse auch okay gewesen für so eine erste Runde. Nein, also es war für alle war es ein großes Erlebnis. Und die Bayern, obwohl nicht in Top-Besetzung, haben ja auf allen Zylindern funktioniert und dann geht's halt so aus und ohne Mitleid funktioniert.
Das Einzige, was ich gestern mal kurz reingeguckt, als es, also nur in das Ergebnis, muss ich zugeben. Wir hatten unsere Tochter zu Bett gebracht und haben noch eine Runde Quicks uns gebettelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, legendäres Gesellschaftsspiel. Ja. Und da habe ich zwischendurch mal reingeguckt, nach 10 Minuten stand es, glaube ich, schon 3:0. Da habe ich gedacht, okay, lohnt sich jetzt auch nicht mehr, die Kiste anzuwerfen. Das wird wahrscheinlich nicht zum größten Comeback der Pokalgeschichte kommen. Ja. Und dann habe ich heute Morgen im Radio gehört, Bayern gibt sich keine Blöße. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt sehr positiv formuliert. 12:0, okay, habe ich mir nochmal die Torschütze angeguckt und so. Also es war ja eher dann doch eine bessere Trainingseinheit, glaube ich. Vielleicht auch für jemanden so ein bisschen das Spiel, über den wir zuletzt schon ein bisschen gesprochen haben. Es ist Leroy Sané, der am Sonntag, wo du, glaube ich, warst du auch im Einsatz gegen Köln?
Nee,
Nee. Warst du nie im Einsatz, aber hast du logischerweise mitbekommen,
ja.
Vom heimischen Publikum ausgepfiffen und ein bisschen verhöhnt wurde sogar, als es dann bei seiner Auswechslung lauten Applaus gab und so. Wie siehst du Sané bei Bayern bislang und vor allen Dingen auch für die Zukunft jetzt?
Also die Zahlenwerte von Leroy Sané bei den Bayern sind nicht so schlecht, wie er gemacht wird.
Ganz im Gegenteil. Ist so ein bisschen wie bei Götze damals.
Ja, das ist, finde ich auch. Es ist so ein bisschen das Götze-Phänomen, wenn du dann wirklich mal detailliert drauf guckst und siehst, so und so viel Torbeteiligung und so viel Tore in so und so viel Pflichtspielen. Das ist schon alles sehr vernünftig. Das Problem an der ganzen Nummer ist, dass alle Welt weiß, was es für ein herausragender Fußballer ist. Und sich dementsprechend alle Welt fragt, was hindert ihn daran, das dauerhaft auf den Platz zu bringen. Und es wird die ganz große Aufgabe sein für Julian Nagelsmann, den hinzubekommen, weil das natürlich ein Spieler wert ist, wenn man es jetzt mal rein wirtschaftlich sieht, von 40 Millionen plus, der dann auch bei den Bayern richtig gut funktionieren muss, damit dieser Transfer Sinn macht. Also das ist nicht 150.000 Laie, wir gucken uns den mal an, sondern das schlägt zu Buche in der Bilanz, sichtbar zu Buche. Und wenn du weißt, was das für ein grandioser Fußballer ist und weißt, was er gekostet hat, dann formiert sich automatisch eine Erwartungshaltung.
Ich weiß noch, wie wir damals darüber gesprochen haben, als es um die Verpflichtung ging, wo wir auch viel, also wir hatten schon zu Zeiten, als er noch bei City war, öfter über ihn gesprochen, als es dann natürlich öfter auch mal nochmal analysiert, warum Löw damals 2018 auf ihn verzichtet hat mit seinem Tattoo und seiner Nasen-OP, haben wir alles tausendmal durchgekaut. Ja. Und als er dann zu München ging, weiß ich noch genau, wie du gesagt hast, der kommt halt mit so einem Paket schon an, ne? Also mit dem Rucksack, von dem wird ja mehr erwartet als
absolut. Also der
Leistung
kam,
der, zu bringen. Der soll die der, Leute unterhalten.
Genau,
ne?
der kam an als Attraktion nach München.
Ja, genau.
Und als solche wurde er auch geholt. Und das ist echt schwer. Also das ist wirklich schwer für einen, der dann auch von sagt, ich kenne ihn jetzt nicht wirklich aus persönlichem Erleben, aber das Gefühl, was er vermittelt, ist ja schon auch so ein Stück weit Attitüde.
Ja,
und
kann
das,
ich gleich vielleicht noch was zu sagen. Ja,
und das fliegt ihm so ein Stück weit schlicht und ergreifend um die Ohren im Moment. Das macht es sehr schwer. Das macht es auch schwer für ihn. Weil eigentlich liegt die Latte da, wo er sie zumindest im Moment nicht überspringen kann.
Ja, das stimmt. Ich finde, da gibt's so viele Wahrheiten in der ganzen Geschichte. Also die eine ist natürlich, was kann man sich selbst, also ich habe ihn ein paar Mal persönlich auch schon erlebt, damals zu Schalker Zeiten sogar noch, als er sehr, sehr jung war, auch das ein oder andere Interview mit ihm gehabt, da war er mal, der geht halt das Herz auf, wenn der Typ reinkommt, das ist heute noch so, ne? mit seinem Wuschelkopf und seinem Lachen und so, das ist ja ein Typ, ist ja wirklich ein Typ.
Ja.
Und dann ist es natürlich, bei Schalke ist er relativ schnell zum Superstar gehypt worden, obwohl er ja noch gar nicht so viele Spiele gemacht hatte.
Ja.
Ne? Der hatte dann diese unfassbare Ausstiegsklausel, ich weiß nicht mehr, wie viel waren es, um die 50 Millionen oder was, ne? Der drin hatte, glaube ich. Und ich war mal mit Horst Held dann bei euch, wie Sky 90, und da weiß ich noch genau, da ging es um Sané und dann sagt er, ja, man darf auch nicht vergessen, der ist, glaube ich, bevor der von Schalke wegging, hatte der 23 Spiele oder so gemacht.
Genau. Ne?
Ja. Und es wurde aber schon so getan, als wäre der irgendwie 4 Jahre dabei und hätte alles in Grund und Boden geschossen. Das war überhaupt nicht der Fall.
Ja.
Also was ich sagen will, ist, der ist schon sehr früh in so eine Rolle reingekommen, die eigentlich dem gar nicht gerecht wurde, was er bislang geleistet hatte.
Richtig.
Aufgrund dieser Ablösesumme auch.
Ja, ne? es wurde wahnsinnig viel Geld in ein Versprechen investiert.
Genau.
Und man wartet die ganze Zeit drauf, dass sich dieses Versprechen erfüllt. Und er hat ja auch bei Manchester City, hat er ja eine gute Rolle gespielt. In dem
absolut.
Jahr, wo Jogi Löw ihn hätte mitnehmen können zur Weltmeisterschaft, also Saison 17/18.
Das war seine beste,
eine,
ne?
Wo er war einer der herausragenden Figuren. Dann verletzt er sich. So, und jetzt weiß man, dass gerade nach einem Kreuzbandriss oder nach einer längeren Verletzung tun sich manche Spieler schwer. Und da zeigt sich dann halt auch letztlich, wie viel Biss die einfach mitbringen. Und ich glaube schon, dass er festgestellt hat, dass es bei Manchester City für ihn mit dem Berufsethos nicht mehr weitergeht und nicht mehr weitergehen kann. Ja. Und dass es vor allen Dingen Pep Guardiola festgestellt hat.
Wollte ich sagen, ja. So, konnte auch immer seine Äußerungen.
Und jetzt kommt er nach Deutschland und fliegt es natürlich irre hoch an. Er fliegt es irre hoch an. Und das ist in dem Konsortium Bayern München, wo du nur Ausnahmeerscheinungen hast auf den jeweiligen Positionen, musst du dich, also im Vergleich zu Manchester City, selbst bei Bayern München, musst du dich mit den Besten messen lassen. Und das ist ein Problem, weil es gibt keinen, der ihm eine Einsatzgarantie ausstellt. Kann er ja gar nicht, weil einfach zu viele herausragende Figuren auf den Positionen sind. Jetzt hast du jetzt im Moment, also wenn du im Spiel was verändern willst, bringst du eher Musiala als Sané. Ja. Und trotzdem verspürst du natürlich als Nagelsmann einen latenten Druck, auch vereinsseitig. Der Sané muss jetzt irgendwann kommen. Also, und damit er kommt, musst du ihn spielen lassen. Und der hat ja gestern bei uns am Mikrofon auch gesagt, also wir haben heute versucht, das System ein bisschen für Sané zu bauen.
Ja, genau.
Jetzt kann man aus dem Spiel gegen Bremer SV kann man rausgehen und kann sagen, ja, also Sané, gestern hat er gute Momente. Oder man sagt, naja, er hatte ein paar gute Momente, aber es war natürlich auch ein Fünftligist.
So, und jetzt grätsche ich nochmal rein, Wolf, weil ich habe ja das Spiel nicht gesehen, sondern habe heute Morgen nur, wie es mein Job ist, und morgens quer gelesen. Ja. Und genau die Bandbreite, und das beschreibt so ein bisschen auch das Phänomen oder auch gewissermaßen auch die Problematik bei Sané offenbar. Den ersten Artikel, den ich gelesen habe, weiß jetzt gar nicht wo oder tut auch nichts zur Sache, da stand genau das drin, was du sagst, Sané enttäuscht, auch gegen den Fünftligisten, ganz viele Fehlpässe, erste Halbzeit, unsicher, bla bla bla, auch wenn er hinterher den Tor gemacht hat. Und in der anderen Geschichte stand drin, gleiches Spiel, und beim 12-0 gibt es jetzt eigentlich nicht so viele Wahrheiten, stand dann drin, Sané überragend und eigentlich war er in jeder gefährlichen Szene beteiligt, auch wenn es nur ein Fünftligist war.
Ja. Ja, so, es kommt halt drauf an, wie du ihn siehst. Und ich als Kommentator versuche, so eine gewisse Neutralität walten zu lassen. Also es tut mir unglaublich leid, wenn ich sehe, dass einfach ein 25-jähriger, hochtalentierter Fußballer von den eigenen Fans ausgepfiffen wird. Und das war ja auch gestern. Gestern, glaube ich, war es nicht ganz so schlimm, weil es kein Heimstadion war. Aber es waren halt wirklich auch wieder viele Bayern-Fans da. Die dann halt gepfiffen haben. Als er sein Tor macht, brandete Jubel auf, und das war fast so ein Jubel der Erleichterung. Auch bei denen, okay, jetzt ist er zumindest auf der Anzeigetafel. Mhm. Also damit hat er sein Soll erfüllt. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit seiner Körpersprache.
Ja, ist der nächste Punkt.
Weiß aber, dass, das ist so das Gomez-Phänomen. Ja? Auch ein herausragender Fußballer, aber jetzt er taugt nicht zu Everybody's Darling. Einfach von seiner Ausstrahlung her.
Und das ist ungewöhnlich, weil er eigentlich von der sonstigen Ausstrahlung eben, ich sag jetzt mal von der Optik her, dass ein totaler Schwarm von allen sein müsste.
Ja, ne?
Also
absolut.
So ein Strahlemann und eben Wuschelkopf und also nicht nur weiblicher Natur, ne, sondern auch, den findet man per se erstmal cool, aber ich bin zu 100% bei dir. Es gibt so Spieler, die haben diese Körpersprache und die hat Leroy Sané immer schon gehabt. Das sieht immer so lustlos aus, der hat so ein bisschen die Schultern runterhängen, gerade wenn er da nicht nach hinten arbeitet. Und das muss ich zum Beispiel sagen, ist einer der wenigen Dinge, die ich bei ihm auch festgestellt habe, bei der EM, wo er auch enttäuscht hat. Aber er hat seine Defensivarbeit hat er definitiv seine Defensivarbeit verbessert. Er hat auch nach hinten gearbeitet bei der EM, aber unterm Strich war die EM auch enttäuschend. Und zwar auch wieder ein Turnier, wo man gesagt hat, könnte jetzt ein Turnier für Leroy Sané werden. Ja. Hier könnte jetzt sein Stern aufgehen. Ja. Ist es aber nicht.
Ne? Immer wieder geht's drum, das könnte sein Spiel werden, das müsste heute sein Spiel werden. Heute kriegt er wieder die Chance in einem großen Spiel. Also nochmal, die Latte liegt halt auch extrem hoch. Das ist eine unfassbare Erwartungshaltung, die er eigentlich erfüllen müsste, um halt am Ende Everybody's Darling zu sein. Also Mario Gomez hätte in jedem Spiel 80 Tore schießen müssen, Ja, um letztlich vollumfänglich von allen geliebt zu werden. Das hat er nicht. Und deshalb hat, also deshalb war es bei Gomez immer so, dass der hat ein bisschen mit Attitüde gespielt und dann hat er, da hat er wieder eine 100%. Also du zählst eher die Chancen, jetzt nicht du, aber so man hat das Gefühl, die Öffentlichkeit zählt eher die Chancen, die er vergeben hat, als die, die er gemacht hat. Einer der herausragenden Stürmer dieses Landes in der Geschichte des deutschen Fußballs, Mario Gomez. Und das Standing hat er in der Öffentlichkeit, ehrlich gesagt, nie wirklich gehabt.
So, komisch, ne? Ja. Das ist wirklich, bei manchen ist es kurios, ohne dass sie jetzt wirklich was dazu beigetragen hätten. Ich meine, bei Sané eben, da prasseln natürlich viele auf dich ein. Wir haben drüber gesprochen, die Ablöse, Tattoo, diese OP und so weiter. Dann die Haare, dann hat er plötzlich Rasterzöpfe gehabt. Dann kam die 25.000-Euro-Jacke. Das war sicherlich nicht alles zuträglich
ja, dafür. Ja, aber das ist ne? ja dann auch in diesem Land, wird das ja dann auch sofort thematisiert. Also absolut. Da führst du ja eine unterschwellige ja. Neiddebatte. Ja. Also wie kann der es wagen?
Ja, der steht dann so in, ne, so, noch so im Subtext, so.
Noch ja. nichts erreicht, aber jetzt ja. eine 25.000-Euro Jacke und so weiter. Also das ist ja dann auch so eine typisch deutsche Diskussion. Ich weiß nur, dass er jetzt an einem Punkt ist, wo Arjen Robben war 2012. Also er war letztlich der allein Verantwortliche, dass das in die Wicken gegangen ist beim Finale davor. Und er wurde ja damals auch bei einem Länderspiel, glaube ich, in München ausgepfiffen. Und es ging da die Alenikow-Debatte ging los. So, obwohl der schon immer ja ein herausragender Fußballer war in München, was ja absurd ist, das alles an dem festzumachen. Dann hat er sich aber ein Stück weit gewandelt, wurde ein Tick, wurde etwas mannschaftsdienlicher oder wurde sogar deutlich mannschaftsdienlicher. Und hat sich in die Herzen gespielt, der Fans. Und
hat vor allen Dingen dieses Tor gemacht, was dich halt unsterblich macht.
Absolut, hat. Absolut. Ja. Und,
kannst du es nochmal nachmachen?
Und Sané.
Robben.
Ja, wobei ja, Robben, das war ja in Manchester. Ja,
das also war in Manchester,
das war,
stimmt.
Das war, ja, das war,
ja.
das war,
aber das Tor... meinte ich. Und weißt du was, jetzt witzig, auch bei Robben, die Parallele sehe ich ähnlich. Und dieses Tor ist Sané hat noch nicht gelungen, aber auch da vielleicht erhöhst du den Druck natürlich auch, wenn du ihm die Nummer dann noch auf den Rücken pelzt. Ne?
Also ja, das kommt dann auch noch dazu. Das also das ist, so Faktoren, es ist, ja? es ist ein Versprechen, es ist eine Erwartungshaltung. Aber Leroy Sané hat eine ganz große Chance jetzt, wenn er die Situation, die er jetzt hat, auch als Chance begreift. Nagelsmann versucht, den ins System einzubinden. Ja, Nagelsmann versucht, ihn zu einem veritablen Bayern-Spieler zu machen. Das wird, ich habe es vorher schon mal gesagt, das wird eine der ganz großen Aufgaben für den, ihn hinzubekommen. So, wenn er da durchgeht, wird er ein Fußballer, an dem man sich in München, aber wahrscheinlich auch deutschlandweit noch im nächsten Jahrhundert erinnern wird. So, aber das ist die Hürde. Die Hürde muss er jetzt nehmen.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Mir ist noch ein Spieler gerade eingefallen. Ich würde behaupten, da kämst du jetzt nicht drauf, aber es gibt so ein paar Spieler, die sind einem wegen der Körpersprache im Gedächtnis geblieben.
Ja.
Michael De Lura, sagt dir der noch
was? Ja, Michael De Lura sagt mir was, ja.
Fand ich wirklich auch einen großartigen, der war sehr schnell vor allen Dingen zu Schalker-Zeiten, war dann ja auch bei Hannover 96. Und da war das genauso, ey. Der hatte immer die Schultern an die Knie getackert, weißt du?
Ja.
Also, der arme Schlupp, jetzt muss er wieder nach hinten, so, oh, ne? Es gibt so ein paar Spieler, ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass du das mit Training, selbst mit irgendwie einem Psychologen oder so, das irgendwie groß aufarbeiten kannst, sondern das, oder? Ich weiß es nicht.
Ja, schwer. Ja. Also, so, natürlich, du darfst halt den Glauben nicht verlieren. Ne?
Ja,
du darfst halt musst versuchen, dich von allem irgendwie frei zu machen, auch von der Erwartungshaltung. Aber das ist schwierig, weil du natürlich, du redest ja immer noch über einen jungen Menschen. Und du redest über einen Menschen, und jetzt kommen wir wieder an Anfang der Geschichte, die du aus Schalke erzählt hast, der mit übertrieben gesprochen einer Handvoll Bundesligaspielen plötzlich für zig Millionen zu Manchester City gewechselt ist.
Ja.
Das sind die Herausforderungen, die offensichtlich zu diesem Berufsstand dazugehören.
Ja, und da sind wir ja mittendrin im Thema, glaube ich, Wolf, wieder im Zuge der neuen Devotheit des Fußballs und des Financial Fair Play und der Superstars. Wir müssen einmal unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, kurz abholen, damit die nicht denken, wir haben jetzt komplett den Verstand verloren. Wir reden am Donnerstagmittag, das heißt vor der Champions League Auslosung und vor der Nominierung der Nationalmannschaft. Ja. Wir können darüber sprechen, werden wir auch tun gleich, nämlich wenn es um die Favoriten der Champions League geht. Ich habe mir mal die möglichen Startformationen der Top-Favoriten rausgesucht und werde da mit dir, Wolf, gleich ein bisschen drüber parlieren. Ja. Aber ich will nur sagen, wir können noch nicht sagen, gegen wen Bayern spielt oder ob Dortmund in der Gruppe Favorit ist. Wir gehen mal einfach davon aus, dass sie sich durchsetzen werden, wie zuletzt immer. Und die Nationalmannschaft können wir sicherlich auch anreißen, haben wir letztes Mal aber schon getan. Also was ich sagen will, ist nur, dass ihr nicht denkt, wir haben irgendwie das wichtigste Thema verpasst der Woche. Ja. Sondern wir erscheinen am Donnerstagabend, wollen das auch beibehalten. Und Hansi Flick hat, ich vermute, dass es sogar eine sogenannte Finte war von ihm. Er wollte ja eigentlich das Aufgebot heute Morgen bekannt geben, hat das dann aber auf Freitag verlegt. Offizieller Tenor, organisatorische Gründe, zwinker, zwinker. Ja. Er ist auch treuer Hörer unseres Podcasts.
Natürlich. Er hat gesagt, den haue ich mal in die Pfanne.
Ganz genau. Ja. Die Penner. Zuletzt wieder so einen Unsinn erzählt. Also, ja. Also, lass uns über die Champions League reden. Lass uns nachher auch vor allen Dingen noch ein bisschen über die Bundesliga reden. Wir haben zum Grillabend aufgerufen, Wolf. Ja. Das möchte ich nicht unterschlagen. Du hast ja die Community mit abgeholt und es hat sich tatsächlich niedergeschlagen. Also ich habe unfassbar viele Nachrichten und Bewerbungen bekommen von Jungs und Mädels, die sich schon mit uns am Lagerfeuer sehen. Einer wollte ein Instrument mitbringen, der andere kann irgendwie Panflöte spielen. Ja. Und
wir haben ein sehr, sehr, sehr musisches Auditorium, das gefällt mir gut.
Ja. Und trinkfreudig, weil Lapinkulta war überraschenderweise auch ein Thema. Also, Lapinkulta hilft, so viel kann ich sagen, für die Bewerber. Aber auch wir werden sicherlich Kaltgetränke und vielleicht sogar das ein oder andere Stück Fleisch zur Verfügung stellen. Also schreibt uns gerne weiter auf einehalbzeitmit@rnd.de oder via Instagram oder auch direkt an uns, wie ihr wollt. Wir werden das alles filtern, sammeln und zum richtigen Zeitpunkt wieder aus der Kiste holen, wenn es dann an den Grill geht, sozusagen. Ja. Wollen wir vielleicht einmal vorher kurz in die Werbung geben?
Machen wir. Einmal Werbung, bitte.
Champions League Auslosung, Geschichte, Nationalmannschaftsaufgebot, Geschichte. Am Freitag geht es in der Bundesliga weiter, nämlich mit BVB gegen Hoffenheim 20:30, wie immer live und exklusiv, nur auf DAZN. Am Sonntag zeigt DAZN dann noch folgende Begegnungen, live und exklusiv, Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach, sicherlich auch ein absoluter Kracher, und VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig um 17.30 Uhr. Auch da geht es schon um die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga. Aber das ist noch längst nicht alles. Ihr bekommt bei DAZN auch zahlreiche weitere europäische Top-Ligen und Pokalwettbewerbe, wie zum Beispiel die Ligue 1 aus Frankreich. Lionel Messi steht tatsächlich vor seinem Debüt bei Paris Saint-Germain. FA Cup, Carabao Cup aus England oder die La Liga und Copa del Rey aus Spanien. Auch da geben sich die Stars die Klinke in die Hand. Und das Coole, es gibt keine Tricks und keine Knebelverträge. Bei DAZN kannst du jederzeit selbst entscheiden, wie lange du dabei bleiben möchtest. Kannst jeden Monat mit wenigen Klicks online einfach pausieren oder kündigen. Und bis Ende September kannst du dir noch einen Gratismonat sichern auf DAZN.com. Das ist aber noch nicht alles. Nämlich neben dem großen Live-Angebot gibt es die Spiele wie gewohnt auch als Relive oder als Highlights, was ich auch persönlich nur empfehlen kann. DAZN läutet eine neue Ära im Sports-Broadcasting ein. Ab dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele, wie erwähnt, der ersten Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele inklusive der Konferenz von der UEFA Champions League. Besser geht nicht, Männer, besser geht nicht. Und ich sage euch, holt euch bis Ende September
noch den Gratismonat auf DAZN.com. Es lohnt sich.
Werbung Ende. So, da sind wir wieder. Wir waren gerade
am Grill. Wir standen gerade am Grill, am Lagerfeuer und haben Panflöte gespielt.
Virtuell, dir ist ja auch so ein bisschen der Sabber runtergelaufen, ja, oder?
Total, total. Ich könnte jetzt sofort anfangen zu grillen. Und auf meiner Panflöte spielen.
Ja. Bist du eher so der Würstchen oder eher so der Steak-Typ
am Grill? Beides. Wenn gegrillt wird, kommt alles drauf. Maiskolben auch, super.
Ja, finde ich auch gut. Frage ist immer, wie man auf Maiskolben vorbereitet ist. Also hat man diese neckischen, wie heißen die, Stecker, die man so rechts und links reinpieksen kann? Oder, also gibt es ja unterschiedliche Wege, das zuzubereiten, oder? Ja. Weil mit Messer und Gabel das zu essen, finde ich immer extrem schwierig. Gibt es auch.
Ja, schwer, schwer.
Die
schwer,
das versuchen.
Schwer. Kommt drauf an, wie heiß die sind. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Das ist ein anderes Thema. Champions League, Wolf. Mhm. Wir haben über PSG, glaube ich, schon ausführlich in den letzten Folgen, muss man sagen, gesprochen. Aber es gibt ja in diesem Jahr noch ein paar. Du hast mich gefragt, wer mein Favorit ist. Ich bleibe dabei, was ich letzte Woche gesagt habe. Selten, dass ich meine eigenen Worte dann auch nochmal nicht fressen muss, sondern dabei bleibe. Ja. Chelsea ist für mich auch in diesem Jahr wieder absoluter Top-Favorit. Ja. Auch die Spiele, die ich jetzt gesehen habe. Gehen wir mal durch, die Truppe. Ne? Lukaku ist für mich der, du sagst das immer so schön, der letzte Mosaikstein, der noch gefehlt hat.
Ja, ja, ja. Also das Ding ist komplett jetzt.
Oder?
Ja, finde ich auch. Super Trainer.
Glaubst du, dass Werner noch geht? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass er bleibt. Und das ist auch dann ein zweiter Ansatz, den Chelsea verfolgen kann. Also du hast mit Lukaku eine unglaubliche Wucht. Und du hast mit Werner hast du richtig Speed, der vielleicht auch noch etwas klarer dann auf den Außenpositionen spielen kann. Also Chelsea ist noch variabler geworden, würde ich auch zum engeren Favoritenkreis mit dazu zählen.
Mit Havertz, den man in England, jetzt von dem man auch nicht weniger als den absoluten Durchbruch erwartet, ja, wenn man sich mit Kollegen da unterhält,
ja,
die sagen alle, das muss jetzt der Spieler der Saison werden. Weiß ich gar nicht, ob er das muss, weil da gibt's viele Talentierte, aber ich glaube schon, dass er da nochmal den nächsten Schritt machen kann und wird.
Ja, absolut, also glaube ich auch. Und da hilft ihm, dass er so ein bisschen abseits des deutschen Fokuses fliegt.
Ja.
Man kriegt nur die Spitzen mit und man bekommt eben mit, dass er sehr viel, also der deutsche Fußball-Mainstream bekommt mit, dass er sehr viel an Toren beteiligt ist, dass er Assists hat, der hat letztes Jahr im Champions League-Finale getroffen, der kriegt die Spitzen mit, da ist dann alles in Ordnung. Da ist dann alles in Ordnung. Wenn er bei der Nationalmannschaft ist und noch ein paar gute Spiele macht, glaube ich, ist das kein Thema. Und da, der wird sich dann nochmal weiterentwickeln, der wird auch körperlich noch robuster und noch stärker, dass er ein herausragender Fußballer ist, steht außer Frage. Ich glaube, dass er auch ein Stück weit von Thomas Tuchel halt profitiert, ja, der ihm über die ein oder andere Phase hinweg hilft. Timo Werner genau dasselbe. Also das wäre jetzt auch so eine Situation, wenn sich so ein Spieler mal verletzt, das ist dann vielleicht anders als bei Pep Guardiola, Manchester City, der sich halt um die Gesunden kümmert, in allererster Linie. Ja, ist ja so. Also das ist dann halt eine Leistungsgesellschaft und der halt krank ist oder verletzt ist, der wird dann in dem Moment einfach von der sportlichen Leitung nicht so richtig
die Nummer so, mal kurz gelöscht.
Ja, nein, er wird nicht so richtig mitgenommen, weil die halt einfach von Spielplan zu Spielplan denken. Ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber es ist so. Also es ist im englischen Fußball so. Und dann bist du auch noch ein nicht englischer Spieler, der dann relativ neu dahin gekommen ist, dem dann auch so ein bisschen die Kontakte fehlen. Und natürlich werden die Spieler dann von ihren Mannschaftskollegen immer noch mal wieder mit eingebunden. Aber das dauert. Also da ist halt auch sehr viel Eigeninitiative gefordert, um da den Anschluss nicht zu verlieren. Das ist bei Havertz, Werner, bei Chelsea unter Thomas Tuchel ein bisschen anders, glaube ich.
Havertz hat natürlich zwei Sachen, die ihm helfen. Ist dieses Tor, was du angesprochen hast. Das hilft ihm im Standing, im Club, in den Medien, in der Öffentlichkeit, bei den Fans.
Ja.
Und er hat in meinen Augen, war er auch einer der wenigen Gewinner des DFB-Teams bei der EM. Also da hat er schon nochmal gezeigt, dass er den nächsten Schritt gemacht hat.
Ja.
Und auch in einer etwas anderen Rolle, sehr wohl auch für Deutschland in den nächsten Jahren ein ganz, ganz wichtiger Faktor werden kann.
Total, ja, absolut.
Wenn wir in England bleiben, eine Truppe, die jetzt zuletzt öfter nicht dabei war, aber sich auch unfassbar verstärkt hat und den Anspruch hat, wieder dahin zu kommen, ist Man United.
Ja.
Wie siehst du die?
Ach, ich glaube, dass es noch ein Jahr zu früh ist, wirklich um einen Titel wieder um einen Titel mitzuspielen. Ich glaube, dass sie eine Rolle spielen werden in der Meisterschaft. In Europa hängen die Trauben sehr hoch. Vielleicht dauert es noch ein Jahr. Also und streicht es vielleicht.
Also was ich halt, also die Abwehr ist natürlich schon ein Brett, ne? Also
das ist, die ganze Truppe ist ein Brett.
Ja.
Machen wir uns nichts vor. Also das ist ja herausragend. Es ist herausragend und es gibt eigentlich keinen Grund, warum die nicht um den Champions League Titel mitspielen sollen. Also ich rede jetzt einfach über ein Gefühl. So, wie ist die Entwicklung von der Mannschaft und so weiter.
Torhüter vielleicht,
würde ich jetzt mal reinschreiben. Bei Chelsea, ich meine, wir haben vor einem Jahr über Chelsea geredet und haben gesagt, das ist so mit das spannendste Projekt, was es im Fußball-Europa gibt. Die werden ganz sicher irgendwann wieder eine Rolle spielen in absehbarer Zeit, dass es nach einem Jahr gelingen würde.
Zwei Monate später haben sie den Pott mit den großen Ohren hochgehalten.
Nee, das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt, aber die sind mit Lampard ins Jahr gegangen und ich erinnere mich gut, auch im Rahmen dieses Podcasts haben wir darüber gesprochen und gesagt, was für eine junge, geile,
entwicklungsfähige
Truppe und 8 Monate später sind die Champions of Europe. Und jetzt haben sie sich noch mal verstärkt, sind noch mal stärker geworden. Ich glaube, dass sie eine deutlich stärkere Rolle spielen in der englischen Meisterschaft. Und dann muss man halt sehen, wie die intensiven Phasen, Weihnachten, das gilt dann, ist dann für den nationalen Wettbewerbe, Weihnachten, Neujahr. Und das dann im Zusammenspiel mit den internationalen Wettbewerben, Februar, März, April, wie die das wegstecken, auch von der Kaderbreite.
Vielleicht da ganz kurz, weil das fand ich noch interessant. Wir haben am Samstag in allen Ausgaben des RND und auch beim Sportbuzzer ein sehr schönes Interview mit Glenn Johnson drin, der bei Liverpool und bei Chelsea lange Zeit gespielt hat, zum Aufeinandertreffen von Klopp und Tuchel am Wochenende. Und da ging es auch nochmal drum, Lampard zu früh entlassen, was hat er falsch gemacht. Er hat auch nochmal im Prinzip ins gleiche Horn geblasen wie du damals, nämlich, dass der gar nicht so einen schlechten Job gemacht hat.
Genau.
Aber dass es Abramovic einfach auch egal ist, ob das eine Club-Legende ist oder nicht. Und genauso sagte er, bringt Tuchel das jetzt überhaupt nichts mehr, dass er diesen dicken Pokal da letztes Jahr geholt hat, sondern der muss jetzt wieder liefern.
Ja.
Und wenn der nicht liefert, dann steht auch der sofort auf der Abschlussliste, weil so ist der Abramovic nun mal. Der sagt so, jetzt will ich hab dem dann die Truppe hingestellt, die er haben will, also bitte abliefern.
Und das ist die Herangehensweise. Das ist die Herangehensweise auch bei Manchester United. Das ist auch die Herangehensweise bei Manchester City und beim Scheich. Das musst du als Spieler.
Ich freue mich nur immer, wenn du Scheich sagst.
Ja, das musst du als Spieler, musst du das annehmen. Also du musst es einfach ein Stück weit annehmen und musst dann diese Herausforderung auch bestehen. Dass du nicht jeden Tag gefragt wirst, wie geht's dir und was machst du so und was
können wir noch was Gutes für dich tun?
Wie geht's zu Hause? Weil da einfach 35 Leute, hochtalentierte Fußballer sind, die alle sagen, naja, wenn dem einer quer sitzt, ist doch super. Da kommen drei andere, die den Job dann auch machen können. Und das ist mit einem deutschen Trainer vielleicht ein bisschen einfacher, weil der dann schon immer guckt und dann sagt, Timo, wie sieht's denn aus? Kai,
Junge,
Toni.
Ja, Rüdiger. Genau. Und die haben untereinander dann natürlich auch so eine kleine Community. Ne?
Das absolut, hilft schon, genau. Das hilft. Das ist zweifellos so. Und das ist für Sané, der tut mir dann in der Situation auch bei Manchester City, der hatte mir einfach ein bisschen leid getan auch. Und dann kommt er zur Nationalmannschaft, der spielt nicht bei City, weil er lange verletzt war, kommt dann zur Nationalmannschaft und hier wird erwartet, dass er die Sterne vom Himmel spielt. Und ich bin was das betrifft, immer ganz vorsichtig und eher zurückhaltend in der Erwartungshaltung. Oder dann auch, wenn ich die Spiele kommentiere.
Von mir verlangst du immer Höchstleistung.
Naja, klar, aber das ist es. Aber da, ja, ich setze es ja immer in Relation zum Alter. Du bist 54 Jahre alt und das sind Anfang 20-Jährige. Ja. Und dann mach sie, also alle mit großem Talent gesegnet, aber mach sie nicht zu früh, zu groß und schieß sie in den Orbit.
Also. Das hast du bei mir nie gemacht. Das können wir abhaken. Klopp mit Liverpool.
Ja, der wird eine gute Rolle spielen. National wie international. Ja, bin ich sicher.
Aber nicht so viel passiert bislang. Ne? Ist noch eine Woche Zeit, Deadline Day. Aber auch da nochmal, um auf das Interview mit dem Kollegen Jones zurückzukommen, war die Frage des geschätzten unseres geschätzten England-Korrespondenten Hendrik Buchheister, sagte, was fehlt Liverpool noch für ganz oben? Er sagt, da Transfers.
Ja, das ist so eine typische englische Antwort.
Er meinte die in der Breite vor allem. Ja. Er sagt, die erste Elf hat das Zeug, um beide Titel mitzuspielen, aber wenn sie Verletzungen bekommen, wird es schwierig.
Ja, ist so. Ist so, die haben, wer ist weg? Wijnaldum,
Shaqiri,
haben sie ziehen lassen, Shaqiri. Ja,
das aber ist sie also haben mit Van Dijk natürlich im Prinzip einen Neuzugang. Ne? Das muss
Innenverteidiger,
man sagen.
Die Innenverteidigung steht wieder stabil. Und Jürgen Klopp hat es ja auch nach der vergangenen Saison gesagt, also er ordnet oder sortiert die Qualifikation zur Champions League aufgrund der Verletzungen der Spieler ähnlich hoch ein wie die Meisterschaft im Jahr davor. Mhm. Und wenn die erste Elf ist, also die 13, 14, das ist schon grandios. Außenverteidiger top, Torhüter top, Innenverteidigung top.
Konaté, passt da rein? Dann
passt da rein, absolut, absolut. Noch eine Alternative in der Innenverteidigung, Konaté, Van Dijk, Matip. Hey, was willst du haben im Leben? Also
zum Beispiel?
Joe Gomez und drei im Mittelfeld. Und ja, also Wijnaldum, so eine Wijnaldum-Alternative fehlt noch so ein Stück weit. Aber die haben natürlich auch gut investiert die letzten Jahre. Also da müssen sie sich vielleicht jetzt ein bisschen zurückhalten. Also, dass es da jetzt gar keine gebratenen Tauben regnet in dem Jahr, könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Kein Manna fließt, man weiß es nicht. Ja.
Das ist beim nächsten Club, über den wir reden, definitiv nicht der Fall.
Ja.
City, der Scheich, da ist er. Ja, ja. Der Scheich und Pep. Pep müssen wir auf jeden Fall noch kurz drüber sprechen, weil der hat sich zu seiner Zukunft geäußert, hat gesagt, er wird nach City auf jeden Fall mal was anderes, also er wird demnächst was anderes machen, nachdem sein Vertrag 2023 ausläuft.
Ja.
Und eine Nationalmannschaft trainieren.
Ja.
So, dann habe ich gedacht, Mensch, hätte er das nicht schon mal irgendwie ein halbes Jahr vorher sagen können? Du weißt ja, dass ich damals ihn schon im Prinzip auf der Deutschen Bank gesehen habe.
Aber pass mal auf, ob dann nicht im nächsten Sommer was passiert, weil der ja einen ganz engen Draht hat, auch nach Katar.
Aber das wäre sehr kurzfristig dann, oder?
Also, ja, aber das ist dann so ein halbes Jahr.
Ja.
Keine Ahnung, also das ist jetzt einfach nur mal so ein Blaue rein.
Ist natürlich Spekulatius, klar. Ja. Aber wollte ich auch nur noch mal kurz einwerfen, aber wenn man sich die Truppe anguckt, jetzt Kane offenbar ja nicht,
ja.
Kommt offenbar nicht.
Ja.
Grealish hat schon in den ersten Spielen getroffen, ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast, da konnte er jetzt nicht so viel dazu, aber er macht die Mannschaft natürlich trotzdem noch ein bisschen.
Er hat es nicht verhindert, ne?
Ja, genau. Aguero ist weg, eine Legende natürlich. Ja. Aber City musste natürlich wieder auf dem Zettel haben, oder?
Klar, trotzdem, da fehlt ein Mittelstürmer.
Ja.
Also da fehlt ein sehr klarer Mittelstürmer von höchstem Format.
Haaland.
Zum Beispiel. Oder Lewandowski oder Lukaku, alle offenbar nicht verfügbar in dem Moment. Ich glaube, dass sie mit Grealish ein bisschen früh gezogen haben, weil jetzt halt nicht mehr so sehr viel kommen kann. Also wenn sie früher über die transferpolitischen Dinge von anderen Clubs informiert gewesen wären, Stichwort Messi, Stichwort Stichwort, also Kane haben sie ja offensichtlich versucht, aber Stichwort Haaland.
Mbappé.
Dann bin ich mir gar nicht mal sicher, ob sie Grealish dann gezogen hätten. Aber das ist die Umlaute. Wenn der Scheich will, kauft er alle zusammen. Und macht das dann schon irgendwie passend. Ja. Also City in jedem, ich finde, City fehlt ein Mittelstürmer. Aber was bringt ein Mittelstürmer dort, wenn ihn Pep Guardiola nicht aufstellt? Weil er eine sehr individuelle Idee hat.
Weil er vielleicht nochmal mit 8 zentralen Mittelfeldspielern
spielt. Genau, weil er es jetzt doch mal versuchen will. Also, dass er nur mit 11 Mittelfeldspielern einfach. Und dann sitzt du da als hochqualifizierter Mittelstürmer und sagst, Alter.
Und sitzt auch als hochqualifizierter Reporter auf der Tribüne und denkst auch,
sich, Alter. Ja.
Ja, was die beiden Spanier, Wolf, die sind so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unterm Radar, aber Barca ist natürlich ohne Messi, hat keiner mehr so richtig auf
dem Zettel. Ja, Barca wird eine neue Zeitrechnung, da wage ich es im Moment nicht, eine Prognose abzugeben. Also wenn du sagst, Barca wird Champions-League-Sieger oder kann Champions-League-Sieger werden, liegst du mit Sicherheit nicht falsch. Und nur, die haben im Moment, glaube ich, ganz andere Probleme als sportliche. Mhm. Also die müssen ja irgendwie mal die Finanzen ordnen und sehen, dass es nicht komplett verrutscht dabei, auch sportlich. Also ich sehe Barcelona jetzt nicht im engeren Favoritenkreis, aber ich meine, hey, es ist immer noch der FC Barcelona. Und es ist halt der FC Barcelona ohne Messi. Aber stattdessen spielen halt Depay und gut, Agüero ist jetzt verletzt, aber dann irgendwann Agüero wieder.
Und haben noch ein paar, ich sag mal, Junge, die auch ein bisschen kicken können. Ja, ne?
Fati und Pedri. Und auch das hat man ja zum Beispiel bei Real Madrid gesehen, dass Benzema dann, als Cristiano Ronaldo weg war, plötzlich volles Aroma entfaltet hat. das ist dann kein Ronaldo-Ersatz, aber es ist mal eine Art zu versuchen, das zu kompensieren in irgendeiner Form, ja.
Und ganz kurz, seine Ablöse jetzt hochgesetzt auf 1 Milliarde.
Übrigens, ja, ganz ja, klar. In der Hoffnung, dass einer kommt und sie bezahlt.
Ja, aber weißt du noch, was wir gelacht haben, dass bei diesen absurden Ablösen, wie für Neymar war, glaube ich, die 220 Millionen, die bezahlt ja nie einer. Doch, am Ende gibt es genügend Scheichs auf dieser Welt.
Absolut.
Ne? Absolut. Real.
Auch Real zu nennen ist nie ein Fehler, aber für mich sind sie in diesem Jahr eben nicht dabei. Auch gleiches wie bei Barcelona, da ist jetzt der finanzielle Druck ist jetzt nicht so groß, aber die haben mit Ramos einen starken Mann in der Kabine verloren. Das darfst du nicht unterschätzen.
Ja.
Varane ist nicht mehr da. Also es ist alles so im Neuaufbau, Umbau befindlich. Jetzt wirst du bei Real keinen finden, der nicht sagt, nein, wir spielen um alle Titel, ist doch klar. Wir sind der größte Verein der Welt, wir sind der beste Verein der Welt. Ja, also.
Und wir haben David Alaba.
Ja, ja. Aber, also wenn du mich persönlich fragst, gehören Barca und Real in diesem Jahr nicht zum engeren Kreis.
Ja, es sind eher die Engländer, definitiv, sehe ich genauso, plus den armen Scheich.
Ja.
Also ich glaube, über PSG braucht man gar nicht mehr groß reden. Ja. Die Frage ist noch mal einer von den Italienern schon so weit? Also ich denke natürlich vor allen Dingen an Inter.
Ja, Juve, ich denke immer an Juve. Wenn ich international denke, denke ich immer an Juve. Ich denke immer an Juve, also es kann durchaus sein, dass da mal einer durchrutscht.
Ich finde, Inter hat eine spannende Mannschaft. Die haben natürlich mit Lukaku jetzt schon den zentralen Spieler verloren, muss man ehrlich aber
sagen. Ja, ist so. Also. Ist so. Aber der italienische Fußball hat während der Europameisterschaft so eine kleine Auferstehung erfahren.
Ja.
Also, warum nicht? Warum nicht?
Sind halt bei Inter, glaube ich, gerade wenig Italiener dabei, aber trotzdem ist es ja, also für die...
Generell, der italienische Fußball, man guckt jetzt anders drauf. Die Serie A ist ein bisschen aufgewertet, auch durch den Erfolg. Ich glaube schon, dass sich das leistungsfördernd auswirken kann und auch auswirken wird auf alle Vereine.
Und da wir ja noch nie Also ich glaube, wir haben es noch nie hingekriegt, so eine schöne Klammer zu schaffen zwischen dem Start unserer Folge und dem Abschluss unserer Folge. Wir sind mit Bayern angefangen und hören mit Bayern auf. Kann Bayern mit Julian Nagelsmann im ersten Jahr schon die Champions League gewinnen? Wird deine Antwort sein? Ja, nehme ich an.
Die Antwort wäre, warum nicht? Ja, warum nicht?
Gut, das haben wir jetzt aber auch schon bei relativ vielen gesagt.
Ja, absolut, absolut. Es gibt nicht den, und das ist vielleicht die Erkenntnis, dieser knapp 45 Minuten, die wir jetzt darüber reden. Für mich gibt es nicht den einen Top-Favoriten.
Ja.
Also es gibt, dem Namen nach, kommst du an Manchester City und Paris Saint-Germain nicht vorbei, die aber in den letzten Jahren auch große Namen hatten und zuverlässig vorbeigefahren sind an den Titeln aus den ja, unterschiedlichsten Gründen. Ich finde, Bayern hat eine Top-Mannschaft. Die Frage ist, reicht es ab Position 15, 16, 17, 18 in einer Saisonphase auf der Zielgerade? Weil das ist ja letztlich das Entscheidende. Also, dass sie die Gruppenphase überstehen, denke ich, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber dann, wenn es um die Pokale geht, wenn wir in den März, in den April kommen, unter Höchstbelastung alle drei Tage, da brauchst du halt auch, und das brauchen die Bayern, auch ein bisschen Glück, was Verletzungen betrifft. Also Lewandowski sollte in den Vergleichen gegen Paris Saint-Germain nicht fehlen. Wenn es so ist wie im letzten Jahr, kann es so ausgehen wie im letzten Jahr. Wenn alle fit sind, ja, dann ist ganz viel möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass alle fit sind in dieser Phase der Saison, ist halt jetzt nicht so groß.
Ja. Ja, es wird genau, es wird dann spannend, wenn es um die Pötte geht, ne?
Absolut.
März, April.
Ganz genau. Ich glaube, Dortmund wird keine Probleme haben, die Gruppenphase zu überstehen. Ich glaube, die Bayern werden keine Probleme haben, die Gruppenphase zu überstehen. Die Münchner Champions League Saison beginnt ab Achtelfinale, es ist so. So. Und bei Borussia Dortmund ist vielleicht die Herausforderung in der Gruppe noch ein bisschen größer, aber auch da ist ab Achtelfinale wird's ernst, wenn es darum geht, die ganz Großen des europäischen Fußballs zu ärgern. Dass sie dazu in der Lage sind, zu ärgern, haben wir ja auch im letzten Jahr gesehen.
Und RB Leipzig mit dem neuen Trainer, Jesse March.
Das muss man ja mal sagen, dass der Szoboszlai ist ja eine Granate.
Der ist eine Bombe, ja. Definitiv. Und der kommt, glaube ich, erst richtig ins Rollen. Das ist schon eine Obergranate, sehe ich ähnlich. Also RB war ja jetzt zweimal, fand ich, schon in der Champions League echt gut unterwegs.
Ja.
Und ich glaube, dass du da auch automatisch was mitnimmst aus den Erfahrungen, die du da gemacht hast, unabhängig davon, ob sich die Mannschaft dann natürlich verändert.
Ja.
Das bringt dich als Club weiter. Es ist ja nicht so, dass 24 Spieler ausgetauscht werden, sondern da ist ja trotzdem eine ganze Reihe von Spielern, die dann dabei waren und die das mitnehmen und die dann auch diesen Rhythmus gewohnt sind und so weiter. Also RB traue ich wieder zu, ich sag mal, mindestens unter die letzten 8 zu kommen.
Ja.
Definitiv beim BVB traue ich das auch zu. Wolfsburg ist so ein bisschen ein Fragezeichen, aber haben auch eine extrem spannende Truppe, sind wieder sehr gut in die Saison gestartet, unabhängig von der kleinen Panne im Pokal, über die gerade auch entschieden wird übrigens. Ja. Aber auch da, warum nicht? Die haben natürlich aufgrund der Töpfe wahrscheinlich eine schwierigere Gruppe, logischerweise. Auch da, why not? Ich glaube, Marc van Bommel kennt die Liga auf jeden Fall auch ganz gut.
Ja, bei Leipzig musst du halt wirklich gucken, noch was wird mit Sabitzer. Passiert da noch was jetzt in den letzten Tagen, wo das Transferfenster geöffnet ist? So. Aber ansonsten habe ich auch was. Was Leipzig betrifft, zumindest was das Überstehen Gruppenphase anbelangt, ein gutes Gefühl.
Erzähl uns noch zum Abschluss, Wolf, von deiner nächtlichen Tour mit dem Tiger. Du bist ja von Bremen nach Köln geschafft.
Ja, genau. Wir waren in der gleichen Sendung zu Gast und dann sind wir also quasi in einem Auto einmal quer, also was heißt quer, einmal von Bremen nach Köln geballert. Ja.
Das hattet ihr schon mal, ne?
Das hatten wir schon mal. Da sind wir wirklich quer geballert. Und zwar von Leipzig nach Düsseldorf. Die haben gesagt, wir müssen das in regelmäßigen Abständen machen. Es ist wirklich herrlich. Es ist wirklich herrlich.
Der Tiger gut drauf.
Tiger gut drauf. Ich gut drauf. Wir haben uns da zwei Bierchen aufgemacht und haben
Pinsette.
Da drin gelegen.
Gab's eine Pinsette noch.
Ja. Stefan hatte Brote geschmiert für die Fahrt. Ist kein Witz.
Leberwurst.
Nee, Salami mit Käse. Er hat mir ein Brot abgegeben.
Aber mehr kannst du nicht erwarten.
Es war perfekt.
Ich erinnere mich, dass damals das Bier, glaube ich, nicht so kalt war. War es diesmal wenigstens gekühlt?
Ja, es war so. Und wir mussten dann feststellen, dass es, glaube ich, ab einer gewissen Uhrzeit, das wusste ich gar nicht, ab einer gewissen Uhrzeit gibt es an Tankstellen.
Das ist Skandal.
Gibt es kein Bier mehr, ne?
Gibt es keinen Alkohol mehr.
Wir hätten uns gerne noch einen Schlummi-Fix geholt. dann kurz vor Köln, aber da gab es dann nichts mehr.
Ja. Kam er mit dem Prosecco alkoholfrei zurück. Aus der Esso.
Aber es ist einfach ein super angenehmer Typ und das sind halt einfach dann unterhaltsame Fahrten jeweils.
Und ja, wann haben wir mal Zeit, 3-4 Stunden, ne? Ohne dass einem jemand auf den Wecker geht, weil da ruft dich im Normalfall ja auch keiner mehr an.
Genau.
Also theoretisch hätten wir einen Podcast machen können.
Wir hätten einen Podcast machen können, ja.
Aber gut, das machen wir dann. Machen wir dann nächstes Mal.
Nächstes Mal machen wir einen Podcast aus dem Bus. Ja, aus dem Van, sagen wir so.
Wolf.
Jawohl, ich schwinge jetzt die Hufe, der nächste Fahrer wartet schon, ich springe runter zum Flughafen.
Der Mann ist gefragt, ihr bleibt bitte dran, also nicht nur an dem Podcast, sondern schickt uns weiterhin, wie gesagt, gerne eure Bewerbung für den Grillabend mit Wolf und meiner Wenigkeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu einer weiteren Ausgabe von Eine Halbzeit.
Ich freue mich. Sportlich bleiben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.